Wir fahren weiter im Matthäusevangelium, Kapitel 12. Matthäus 12, ab Vers 15 bis 21. Und das ist das Wort unseres Gottes. Als aber Jesus es erkannte, das ist, dass die Pharisäer hinausgingen und Rat hielten, ihn umzubringen. Als Jesus das erkannte, ging er von dort weg, und es folgten ihm große Volksmengen. Und er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Lieber Herr, wir danken dir für dieses gute Wort. Dein Wort ist gut und es birgt so viele Schätze, es birgt Erkenntnis von dir, und darum wollen wir bitten, Herr, dass du uns diese Erkenntnis von dir vermehrst, dass du uns dich zu erkennen gibst mehr und mehr, dass du unsere Liebe zu dir, unsere Freude an dir mehrst, dass du uns verstehen lässt, was du uns hier zu sagen hast. Bitte öffne du unsere Augen und Ohren des Glaubens, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Könnt ihr euch noch erinnern, was wir schon einige Male nun festgestellt haben, was die hauptsächliche Absicht von Matthäus ist, warum er sein Buch, sein Evangelium geschrieben hat? Vielleicht auch diese Frage an die Kinder. Wisst ihr, warum Matthäus sein Buch geschrieben hat? Warum hat er das Matthäusevangelium geschrieben? Ihr könnt jetzt euch die Antwort selbst geben oder dann etwas weiter zuhören. Dann werdet ihr etwas mehr darüber noch einmal erfahren. Die vier Evangelienberichte, die wir in der Bibel haben, das sind Porträts von Jesus, dem Christus. Jedes der Evangelien hat einen besonderen Schwerpunkt. Und Matthäus, er will zeigen, dass Jesus der versprochene König ist, der das himmlische Königreich baut und regiert. Dafür hat Matthäus sein Evangelium geschrieben, um das zu zeigen. Matthäus ist derjenige der Evangelisten, der vier Evangelisten, der immer wieder den einen Satz wiederholt. Wisst ihr, was das für ein Satz ist? Er war auch in diesem Abschnitt drin. Ein Satz, den er immer wieder wiederholt. Wir haben das auch schon einige Male gehört. Es ist Vers 17. Damit erfüllt wurde, was durch die Propheten geredet ist. Jesus hat das getan, was Matthäus vorher berichtet hat. Er hat das getan, damit erfüllt wird, was über ihn vorausgesagt ist. In den Propheten, im Alten Testament. Und hier nennt Matthäus auch den Propheten, Er sagt, es ist Jesaja in diesem Fall. Jesus hat in seinem Buch immer wieder poetische Abschnitte. Jesaja hat in seinem Buch immer wieder poetische Abschnitte, die er auch Lieder nennt. Er sagt dann, ich singe das Lied von meinem Freund, der einen Weinberg gepflanzt hat, und dann spricht er zu dem Volk Gottes durch dieses Lied, zum Beispiel Jesaja 5. Aber dann gibt es im Jesaja-Buch gibt es vier Lieder, das sind sogenannte Gottesknechtslieder. Und diese vier Lieder, die stehen in Jesaja in den Kapiteln 42, dann 49 und 50 und auch vielleicht das bekannteste 52, 53. Ihr kennt alle Jesaja 53, die Vorhersage über den leidenden Gottesknecht. Also diese vier Gottesknechtslieder hat Jesaja aufgeschrieben. Und immer nennt der Herr darin diesen Retter, den Gott senden wird. Und er nennt ihn mein Knecht. Darum heißen sie Gottesknechtslieder. Mein Knecht wird dies oder das tun, wenn er dann kommt. Und Matthäus zitiert jetzt aus dem ersten Gottesknechtslied. Das ist Jesaja 42, 1 bis 4. Und das ist gleichzeitig das längste Zitat aus dem Alten Testament, das im Neuen Testament so direkt zitiert wird. Die Betonung hier in diesem Zitat, dieses Gottesknechtsliedes, liegt auf dem besonderen Charakter des Gottesknechtes. Wir haben auch schon festgestellt, und daran erinnert ihr euch vielleicht auch, dass Matthäus sein Evangelium, also seine Berichte im Evangelium, auf eine ganz besondere Weise anordnet. Das heißt, er platziert gewisse Aussagen oder Berichte mit einer ganz bestimmten Absicht in seinem Buch. Es ist nicht einfach so der Reihe nach geschrieben, wie es passiert ist. Es ist mit einer ganz bestimmten Absicht so angeordnet. Er wechselt ab zwischen Ereignissen, also er berichtet über historische Ereignisse, zum Beispiel eben, was Jesus getan hat, wie die Dinge geschehen sind. Und dann hat er auch Reden oder Predigten Jesu, zum Teil ganz lange, wie die Bergpredigt zum Beispiel, Matthäus 5 bis 7 oder dann Matthäus 10, die Lehre an die Apostel, oder Matthäus 13, die Gleichnisse, das ist auch ein recht langes Kapitel von Lehre. Also diese Lehrteile sind zwischen den Berichten über Ereignisse eingefügt. Und die passen dann immer gut zusammen. Unser heutiger Abschnitt, den wir gelesen haben, also 12, Verse 15 bis 21, der steht zwischen zwei Berichten über Kontroversen, über Streitgespräche, die Jesus mit den Pharisäern hatte. Erst ein Streitgespräch, dann kommt dieser kurze Abschnitt, 15 bis 21, und dann kommt wieder Streitgespräch. Und das hat einen bestimmten Sinn. Das werden wir gleich sehen. Derjenige Abschnitt davor, den haben wir am letzten Sonntag angeschaut, der endet ja damit, dass diese Leute, die Pharisäer, miteinander beraten, wie sie Jesus loswerden, wie sie ihn umbringen können. Und der Abschnitt danach, nach unserem heutigen Abschnitt, der berichtet darüber, dass sie Jesus dann bezichtigen, er wäre mit dem Teufel im Bund. Und eben hier dazwischen, zwischen diesen beiden sehr spannenden Abschnitten, dazwischen hebt Matthäus jetzt hervor, wie Jesus in dieser Situation, zwischen diesen Streitgesprächen, diesem Klima von Hass und Gegnerschaft, wie er da seinen Dienst als Gottesknecht tut. Das können wir für seinen ganzen Dienst auch nehmen. Er tut seinen Dienst inmitten von dieser bösartigen Gegnerschaft. Tut er seinen Dienst als Knecht Gottes. Ich würde das für diesen Abschnitt jetzt so zusammenfassen. Jesus tut seinen Dienst in Barmherzigkeit und Demut. Das ist der Charakter seines Dienstes. Es ist sein Charakter. Er weiß, wie glühend die Pharisäer ihn hassen. Er weiß, dass sie ihn töten wollen. Er hat es ihnen einmal direkt vorgehalten. Er sagt, ihr sucht mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Johannes 8, Vers 40. Aber der Herr geht seinen Dienst in seinem Dienst unbeirrt weiter. Er scheut nicht ihre Anklagen, ihre Verleumdungen, aber er provoziert sie auch nicht mehr als nötig. Manchmal provoziert er sie. Oder wenn wir das letzte Mal gelesen haben, dass er extra einen Mann am Sabbat geheilt hat, da hat er etwas provoziert, dass er sie belehren kann und auch die Umstehenden. Aber jetzt, in diesem Abschnitt, sehen wir, er provoziert nicht über das hinaus, was gut ist. Er ist sanftmütig und barmherzig und so geht er in seinem Dienst weiter. Und er verteidigt sich nicht selbst, wenn er angeklagt wird. Er verteidigt jeweils die Wahrheit des Wortes Gottes, aber er verteidigt nicht sich selbst. Wir kommen gleich da noch einmal drauf. Jesus geht weg jetzt. Die Pharisäer versuchen zu besprechen, wie sie ihn um die Ecke bringen könnten, ohne dass es allzu großen Aufruhr gibt. Jesus geht weg. Nicht, um sich vor seinen Mördern zu verstecken, sondern eben, wie gesagt, um seinen Dienst der Barmherzigkeit weiterzuführen. Er dient jetzt denen, die es brauchen. Die Pharisäer haben sich nicht würdig gezeigt, diesen Dienst empfangen zu dürfen. Jesus geht weg von ihnen. Er geht zu denen, die ihn brauchen. Und es folgen ihm große Volksmengen. Und es heißt, er heilte sie alle. Das heißt es immer wieder, Jesus heilte allerlei Krankheiten und Gebrechen und Besessene und er weckte auch Tote auf. Er heilte sie alle. Und inmitten dieser hasserfüllten Gegnerschaft geht er einfach seinen Weg weiter und kümmert sich um die Kranken und Leidenden. Um die Menschen, die an Krankheiten leiden, auch um die Menschen, die wegen ihrer Sünde leiden. Und er will dabei nicht, dass die Aufmerksamkeit der Leute auf ihn fällt. Da sind die Menschen manchmal etwas perplex, wenn sie das lesen, oder? Dass Jesus sagt, sagt es niemandem weiter. Er will nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen jetzt, in diesem Moment. Seine demütige Zurückhaltung will nicht, dass er vor der Zeit offenbart wird als der, der er ist. Die Menschen, die ihn allein für seine Wohltaten jetzt preisen würden, die erkennen nicht seine wahre Identität, noch nicht seine wahre Identität. Und darum sollen die Leute ihn jetzt nicht offenbar machen, auf diese Weise, wie sie es würden. Sie würden ihn nur als Wohltäter ehren. Und diese Ehre will der Herr jetzt nicht. Er kann warten, bis die Gläubigen erkennen, was die Zeichen seiner Heilungen über ihn tatsächlich sagen. Matthäus erklärt, dass Jesus dies tat, sich so verhielt, eben den Leuten sagte, sagt es nicht weiter, dass er das tat, damit er als der erkannt wird, der durch den Propheten angekündigt wurde. Das ist die Absicht. Als der Knecht Gottes, den Jesaja beschreibt, soll er erkannt werden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der Prophet beschreibt ihn als Gottes erwählten Diener, seinen Geliebten, an dem er wohlgefallen hat. Das ist die Beschreibung Gottes von seinem Sohn. Er ist mein erwählter Diener, mein Geliebter, an dem ich wohlgefallen habe. Und das hoffe ich jetzt, das kommt euch bekannt vor. Wir haben das schon gehabt im Matthäus-Evangelium. Matthäus erwähnt das dreimal, dass Gott das über Jesus sagt. Zuerst, ist etwas länger her, im Kapitel 3, da haben wir das gelesen bei seiner Taufe, als Johannes Jesus tauft. Da wird er durch den Heiligen Geist gesalbt für seinen Dienst. Diese Taube kommt herab, um das sichtbar zu machen. Jesus wird jetzt vom Heiligen Geist eingesetzt und gesalbt für seinen Dienst. Da lesen wir, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist Matthäus 3, Vers 16 und 17. Und dann ist das hier wieder, in unserem heutigen Abschnitt. Und dann das dritte Mal ist die Stimme Gottes in der gleichen Weise wo zu hören. Wer weiß das, wo diese Stimme Gottes noch einmal dasselbe sagt? Ephesio, weißt du das? Es ist jetzt etwas schwieriger, weil das haben wir noch nicht angeschaut miteinander. Das ist Matthäus 17, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg ist. Und da erscheinen doch zwei Männer aus der Vergangenheit. Wisst ihr, wer da kommt, wenn Jesus auf dem Berg ist mit drei seiner Jünger. Wer erscheint da? Kinder, habt ihr eine Ahnung?
Mose und Elia.
Genau, Mose und Elia, die kommen. Und das sind die Vertreter der alttestamentlichen Propheten. Die haben viel prophezeit, nicht nur sie, aber sie haben viel prophezeit über den Propheten, der kommen wird. Und als diese beiden erscheinen, da kommt die Wolke der Herrlichkeit Gottes und da heißt es, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Da kommt das noch dazu. Ihn sollt ihr hören, auf ihn sollt ihr hören. Und da sagt Gott das, weil eben auch Mose anwesend ist. Und zu Mose hat Gott das viele, viele hundert Jahre, tausende von Jahren vorher gesagt. Einen Propheten wie dich werde ich senden und auf ihn sollen sie hören. Und jetzt sagt Gott das wieder. Also dreimal kommt Gottes Stimme aus dem Himmel und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Alle diese drei Momente nehmen auch eben diese Prophetie Jesajas auf, die Gottes Knecht vorankündigte. Und damit gibt Gott eine dreifache Bestätigung, dass Jesus dieser Knecht ist. Der erwählte, der geliebte Sohn Gottes, an dem er Wohlgefallen hat. Und das steht, wie gesagt, inmitten der Gegnerschaft der selbsternannten Diener Gottes, die Jesus als Gesetzesbrecher bezichtigen, der mit dem Teufel im Bund ist. Und die Prophetie Jesajas sagt noch mehr. Der himmlische Vater wird seinen Geist auf ihn legen. Der Dienst Jesu geschieht nicht in menschlicher Regie und in menschlicher Kraft. Er geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus ist vom Heiligen Geist bestimmt und befähigt. Alles, was er in seiner menschlichen Gestalt auf Erden tut, das tut er unter der Führung des Heiligen Geistes. Und damit ist in diesen Momenten, wenn diese Stimme Gottes aus dem Himmel kommt, sind alle drei Personen der Gottheit anwesend. Der Vater, der spricht, der Sohn, der Knecht, als der Knecht offenbart wird, und der Heilige Geist, der ihn erfüllt und leitet. Wenn er die Kranken heilt, wenn er, Jesus, Tote auferweckt, wenn er Wunder tut und wenn er lehrt und wenn er predigt, das tut er in der Kraft des Heiligen Geistes, weil der Geist Gottes auf ihm ist. Und das Lehren, das ist die Hauptsache seines Dienstes, den Jesaja eben nennt, zu dem ihm der Heilige Geist ausrüstet. Im Sinne der Prophetie sind auch die Wunder und die Heilungen sind Verkündigung Jesu. Sie sind Verkündigung mittels Zeichen. Jesus tut Zeichen und damit spricht er etwas aus, zeigt er etwas, er verkündigt etwas, nämlich sich selbst und sein Heil. Durch diese Zeichen lehrt er, wer er ist und dass er eben der ist, der von den Propheten angekündigt wurde. Was verkündigt Jesus denn als der Knecht Gottes? Er verkündigt, heißt es hier in Matthäus 12, heißt es, er verkündigt den Nationen Recht. Es ist das Recht Gottes, das er verkündigt in seinen Predigten. Oder es kann auch übersetzt werden mit Gericht. Er verkündigt das Gericht. Und das ist richtig und wichtig, dass wir das sehen. Es handelt sich bei diesem Verkündigung, bei dieser Verkündigung des Gerichtes handelt es sich um die Botschaft, dass Gott die Welt richten wird. Jesus beginnt ja seine Verkündigung mit «Tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um, weil es folgt dann auch ein Gericht. Die Welt wird gerichtet werden, aber das Gericht Gottes wird die Glaubenden, die die Buße tun, nicht treffen, weil Gottes Knecht, sein geliebter Sohn, ihr Gericht auf sich selbst nimmt und es stellvertretend für sie erduldet. Das verkündigt er auch, wenn er das Gericht Gottes verkündigt, wie nämlich das Gericht weggenommen wird von den Glaubenden. Und sie werden als seine Nachfolger auch dann das Recht den Nationen verkünden. Diejenigen, die glauben und die nicht ins Gericht kommen, die verkündigen dann das Recht auch den Nationen. Dann, sie werden das dann tun, wenn der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ich aber hingehe, werde ich den Beistand zu euch senden. Er spricht vom Heiligen Geist. Und wenn er gekommen ist, dieser Beistand, dann wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Der Geist Gottes übt diesen Dienst der Verkündigung des Rechtes, der Gerechtigkeit Gottes durch Jesus aus, den vom Vater geliebten und erwählten Knecht, zuerst. Und dadurch, dass seine Kinder durch den Geist mit Jesus vereint sind, tut er es dann auch durch sie in der ganzen Welt, nachdem er zum Vater gegangen ist. Da verkündigt Jesus den Nationen das Recht weiterhin durch seinen Leib, der noch auf der Erde ist. Und dann hebt Jesaja in seiner Prophetie auch das Wesen des Gottesknechtes hervor. Er zeigt sein Wesen, indem er betont, in welcher Weise er eben das Recht Gottes verkündet und aufrichtet. Wie er das tut. Die Lehre Jesu ist eine ziemlich kontroverse Sache in der Welt, oder nicht? Das habt ihr wahrscheinlich alle auch schon gespürt, oder? Dass die Lehre Jesu kontrovers ist. Jesus verkündet Wahrheiten, die stören, die beunruhigen und die nicht schonen. Wie bringt man solche Wahrheiten rüber zu den Leuten? Jesus strebt und handelt so oft ganz anders, als man es von ihm erwarten würde. Auch so ganz anders, als seine Zeitgenossen und die Gelehrten und Pharisäer es erwartet hätten. Wenn es hier heißt, er wird nicht streiten, noch schreien, seine Stimme wird man nicht auf den Straßen hören. Wie ist das denn gemeint? Heißt das, dass er nicht laut ruft? Oder dass er nie verärgert ist? Oder nur in einem sanften Säuseln spricht mit den Menschen, so mit einem milden Lächeln? Nein, ich glaube nicht. Ihr wisst, dass er das auch anders getan hat. Gleich danach, als die Pharisäer ihn bezichtigen, dass er mit dämonischer Unterstützung wirkt, da sagt er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, das ist nicht nett, oder? Und er tut das öfter. Oder er treibt die Händler aus dem Tempel mit einem Strick, den er gedreht hat, zu einer Geißel gedreht hat, und dann treibt er die da hinaus. Das ist nicht so nett, oder? Und er richtet öfter sehr ernste Worte des Gerichts gegen die jüdische Führung. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch einmal etwas lauter geworden ist in diesen Situationen. Was heißt also, dass der Knecht Gottes nicht streitet und nicht schreit, wenn er in der Kraft des Geistes verkündigt und wirkt? Es heißt, dass die Art und Weise, wie er sein Heil und seine Gerechtigkeit bringt, dass diese Art und Weise sanftmütig ist. Er ist kein Marktschreier. Ein Marktschreier, der mit großen Worten auftritt, eloquent gewählte Worte, sich selbst hervorhebt und sagt, ich bringe euch da. Er ist kein politischer Kandidat, der überheblich mit großen Worten seine Anhänger und Wähler hinter sich schart und die Gegner verteufelt. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist er mit denen, die durch die Sünde und auch durch schlechte Hirten und Ratgeber zermürbt wurden und kaum mehr die Kraft haben, weiterzuleben. Mit denen ist der Herr sanftmütig und von Herzen demütig, mit den mühseligen und beladenen, die sich nach Ruhe sehnen. Und dies wird hier mit dem Bild von dem geknickten Rohr und dem glimmenden Docht ausgedrückt. Ein geknicktes Schilfrohr, Das ist eigentlich verloren. Ein geknicktes Schilfrohr wird verenden und es wird faulen und zerfallen. Ebenso ein glimmender Docht, der hat kein Öl mehr, das nachläuft. Er ist trocken und er raucht nur noch. Und das kann auch ziemlich stinken. Und er kann nicht mehr aufflammen und wieder brennen und Licht spenden. Diese beiden Dinge, der glimmende Docht und auch das geknickte Schilfrohr, die sind eigentlich nutzlos und man zerdrückt sie. Schilfrohr trampelt man noch ganz nieder, den Docht drückt man aus, dass er nicht noch weiter stinkt. Aber der Jesus ist gekommen, um eben solche Menschen, die mit diesen Bildern beschrieben werden, solche Menschen, die kaputt sind, die in der Gesellschaft zu nichts mehr zu gebrauchen sind, für niemanden nützlich sind. Er ist gekommen, um sie zu heilen und sie umzuformen. Und er tut das in einer Sanftmut und Umsicht, wie es nur der gute Hirte mit seinen verirrten Schafen tun kann. Die selbstbewussten und arroganten Religiösen oder religiösen Führer, die sich über alles Schwache erheben, die falschen Hirten, die nur sich selbst weiden und die Schafe für ihren eigenen Vorteil ausnutzen, die bekommen von Jesus die harten Worte des Richters zu hören. Die Schwachen, die Geknickten, die Zertrampelten, die behandelt er mit der größten Sanftmut. Und diese wendet er an, wenn er das Recht zum Sieg hinausführt, wie es hier heißt, im letzten Vers. Sein Sieg, das ist die Überwindung von Sünde und Tod. Er kämpft als ein Kriegsherr, so wird er auch beschrieben in den Propheten. Er ist der kriegerische König, der seine Feinde besiegt. Er kämpft als Kriegsherr, aber er kämpft nicht mit den Waffen des Fleisches, sondern mit den Waffen des Lichts und der Wahrheit. Er kämpft mit der Wahrheit des Evangeliums. Der Apostel beschreibt diese Art des Kampfes und des Sieges an verschiedenen Stellen in seinen Briefen. Er spricht von sich und auch von den anderen Aposteln als von denjenigen, die diesen Kampf des Herrn fortführen. Dieser Kampf, wie geht dieser Kampf? 2. Korinther 10, Vers 35. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebilde und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jeden Gedanken. Diesen Sieg der Wahrheit wird der Herr vollbringen in unserem Leben. Zuletzt möchte ich auf eine Sache noch hinweisen, die an der Form erkennbar ist, in der diese Prophezeiung in Jesaja und ihr Zitat in Matthäus geschrieben ist. Alles, was über den Knecht Gottes gesagt ist, ist in einer ganz bestimmten Form geschrieben, die keine Ungewissheit zulässt. Gott sagt, ich werde durch ihn. Ich werde und er wird. Er wird. Das wird wiederholt hier. Und was Matthäus dann von Jesaja nicht wörtlich übernommen hat, aber das ist darin enthalten, sinngemäß, das ist der erste Teil von Jesaja 42, Vers 4. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Das wird so kommen. Dieselbe Gewissheit ist auch im letzten Gottesknechtslied ausgedrückt. Das kennt ihr in Jesaja 53, Vers 10. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Es gibt keine Ungewissheit in dem, was der Knecht Gottes vollbringen wird. Sein Dienst, er sieht äußerlich schwach aus. Schauen wir mal auf seinen Dienst auf Erden, den er auf Erden ausgeführt hat. Sein Dienst sieht schwach aus. Jesaja sagt auch in 53,2, er hatte keine Gestalt, er hatte keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. In den Augen der Menschen verachtet, schwach. Paulus betont immer wieder, dass der Dienst des Evangeliums in äußerlicher Schwachheit getan wird. Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Irdene Gefäße sind zerbrechliche Gefäße. Schwach. Wenn man sie fallen lässt, zerspringen sie. Oder? Das ist gemeint. Wir haben diesen Schatz des Evangeliums in äußerlich schwachen Gefäßen. Aber die Wirkung dieses Dienstes ist unaufhaltsam. Von außen gesehen schwach und sanft, in Wirklichkeit aber kraftvoll wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Der sanftmütige Dienst unseres Herrn hat den Sieg errungen, so dass nun erfüllt ist, dass, wie es am Ende des Zitates in Vers 21 heißt, die Nationen auf seinen Namen hoffen. Es ist erfüllt. Dazu gehören wir, du und ich. Wir sind die Nationen, die auf seinen Namen hoffen. Und weil wir so einen Herrn haben, der nicht schreit, der das geknickte Rohr nicht zerbricht, sondern es wieder aufrichtet, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, sondern ihn wieder aufflammen lässt. Darum sind wir ermutigt, uns ihm anzuvertrauen, diesem Herrn. Lass dich dazu ermutigen, dich diesem guten Herrn anzuvertrauen. Folge seinem Ruf, den wir heute schon gehört haben. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was immer deine Last ist, was dich geknickt hat, was immer wieder dein Licht auszulöschen droht, der Herr kann damit umgehen. Sind es Menschen, die dich niederdrücken? Menschen, auf die du vertraut hast und die dich so enttäuscht haben? Oder ist es Krankheit, die dich zu zerdrücken droht? Oder ist es deine Sünde, die dich in eine Lage gebracht hat, die scheinbar nicht wieder gut gemacht werden kann? Vertraue dich dem Herrn an. Nimm sein Joch auf dich und lerne von ihm. Sein Joch ist nicht zu schwer. Es ist genau angepasst, sodass die Last, die er dich damit ziehen lässt, deine Kraft nicht überfordert. Wir haben schon manchmal das Gefühl, oder nicht, dass unsere Situation zu schwer ist und dass der Herr uns zu viel zumutet. Aber das wird er nicht. Er kennt uns besser als wir selbst. Und er weiß, welche Last er uns aufladen kann. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Vertraue ihm. Wirf deine Last auf den Herrn und er wird dich erhalten. Er wird nicht für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit hervortreten lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Amen.